dass du meinen Mund füllst, dass du alles, was aus mir kommt, dass du das bist, dass du durch und durch durch mich sprichst, dass du alles wegnimmst, was von mir kommt, alles Menschliche, alles Fleischliche. Ich möchte dein Sprachrohr sein, ich möchte dein Lautsprecher sein, ich möchte, dass du mich jetzt gebrauchst und dass du jeden Einzelnen genau auf deine Worte vorbereitest. Ich danke dir, dass du uns heute begeistern wirst, dass du uns heute tiefe Offenbarungen schenken wirst und dass jeder Einzelne heute mindestens 25 Mal wow sagt innerlich. Ich danke dir, dass jeder heute ganz tiefe Offenbarungen bekommt, noch viel mehr als ich bekommen habe, als ich es vorbereitet habe, dass jeder Einzelne einfach dich so krass sieht, spürt und versteht heute. Dafür danke ich dir, Herr. Amen. Ja, ich habe vor einigen Wochen, Monaten für mich selber entschieden, dass ich einfach anders mit dem Wort umgehen möchte. Ich möchte nicht ständig immer mal wieder reinschauen und was lesen und mal gucken, was dran ist, sondern ich möchte einfach einzelne Bücher durchgehen. Ich möchte zwischen den Zeilen lesen. Ich möchte vor allem einfach mal das Neue Testament durchgearbeitet haben. Aber nicht, dass ich einen Bibelleseplan mache, dass ich das Ende des Jahres fertig habe und dann schnell durch, sondern alles zu seiner Zeit und alles zu meiner Zeit und Stück für Stück. Und immer, wenn ich kann, lese ich Matthäus, Apostelgeschichte und Sprüche aktuell. Keine Angst, du musst es nicht tun. Aber je öfter ich mich an den Matthäus hingesetzt habe, desto mehr habe ich gespürt, es ist so gigantisch, ich muss es mit euch teilen. Und es ist immer weiter gewachsen und weiter gedeiht. Und ich weiß nicht, wie viele Schulungen daraus vielleicht entstehen. Das ist allein Gottes Wille. Heute ist auf jeden Fall mal Matthäus Studie 1 dran. Und ich hoffe, dass ich euch gigantische Sachen zeigen kann. Mich haben da so viele Dinge total begeistert. Ja, das Datum ist noch falsch, fällt mir gerade auf. Aber mich haben da so viele Dinge daran begeistert. Und ich hoffe, dass es euch genauso begeistert. Und zuallererst die Frage, warum eine Studie, warum über Matthäus? Keine Angst, ich predige nicht über Matthäus, sondern über das Buch Matthäus und da geht's vor allem über Jesus. Es ist total gigantisch, wenn Gott in Gleichnissen oder in Rätseln spricht und man die dann mit Hilfe vom Heiligen Geist versteht. Es ist auch total toll, wenn Gott tiefe Offenbarungen schenkt, wenn er dir ganz persönliche geistliche Offenbarungen schenkt oder in Predigten richtig krasse Schlüssel man versteht, wo Gott einfach offenbart, was bedeutet das, was ist die tiefere Bedeutung. Es ist auch total gigantisch, wenn Gott dir eine persönliche Offenbarung schenkt, wenn du ganz individuell in der Bibel liest und diese eine Stelle oder mehrere Verse dich ganz persönlich ansprechen. Das ist alles sehr, sehr faszinierend, es ist total berührend und es ist sehr, sehr wichtig. Aber ich für meinen Teil habe auch entdeckt, dass es wichtig ist, Fakten zu haben. Fakten, die man mit dem Verstand greifen kann, die Sinn machen und zu verstehen, dass jedes Detail seinen Sinn hat, dass die Bibel ein übernatürliches, lebendiges Buch ist und dass die Geschichten da Sinn machen, dass das alles macht das Ganze so faszinierend. Allein mit den Fakten würde man verhungern. Allein mit den Fakten würde man geistlich verdursten. Aber diese Fakten ergänzen das Geistliche, dass die Fakten helfen, deinem Kopf zu verstehen. Und je mehr du verstehst, desto mehr bist du begeistert, desto mehr macht es Spaß. Und das Allercoolste, und da kann ich direkt ein Zeugnis geben, je mehr Fakten du verstehst, desto mehr kannst du mit den Menschen in der Welt auch reden. Ich habe mit vielen Menschen schon Kontakt gehabt, die frisch bekehrt sind. Die haben gesagt, ich weiß gar nicht, was ich den Menschen in der Welt sagen soll. Und es gibt immer die gleichen Fragen, die die Menschen immer wieder stellen. Und man ist da am Ende seines Lateins. Wir wissen nicht, warum lässt Gott das Böse zu. Wir wissen nicht, warum was wie ist. Wir wissen es nicht, aber wir brauchen Antworten. Wir brauchen Weisheit, wenn die Welt kommt. Und ich hatte vor ein paar Wochen hatte ich mit meinem Chef mein Personalentwicklungsgespräch. Und ich kann euch nicht sagen, wie übernatürlich das war. Nach kürzester Zeit, er hat nur ganz kurz gesagt, hier, Gehaltserhöhung ist da. Wir machen jetzt, ich habe jetzt ganz viele Fragen über den Glauben. Ich freue mich schon seit Wochen darauf, mit dir dieses Gespräch zu führen. Ich habe so viele Fragen. Ich habe gedacht, so Moment mal, was, das dritte Jahr in Folge eine Gehaltserhöhung, das ist menschlich unmöglich. Alle in der Abteilung haben gesagt, jetzt sind erstmal die Neuen dran, brauchst gar nichts erwarten. Gar nichts. Die Chefs müssen das in den Gremien komplett argumentieren und durchkämpfen. Jede einzelne Gehaltserhöhung. Und sie haben nur so und so viel Kontingent, wie viele sie machen dürfen. Ich habe das nicht verdient. Ich weiß auch nicht, warum. Aber er hat gesagt, das ist gar keine Frage. Ich bin so ein Mehrwert für die Abteilung. Und er konnte es in Worte fassen. Er hat gesagt, ist gar kein Thema. Komm, jetzt machen wir los. Und dann hat er mir Fragen gestellt. Ich kann es nicht in Worte fassen. So tiefgründige Fragen über den Glauben, über Gott, wie Gott ist, wie Gott tickt, wie Gott denkt, was mit dieser Zeit gerade los ist, ob Gott Jesus geschickt hat, um das Alte Testament zu korrigieren. Also ganz, ganz tiefe Fragen. Und es war so ein starkes Gespräch. Wir haben wirklich über eine Stunde nur über den Glauben gesprochen. Und ungefähr 80% davon habe ich mich gerade mit beschäftigt in Matthäus. Es war so übernatürlich. Und in jedem Moment, in jeder Frage habe ich gesagt, Heiliger Geist, hilf mir. Und sofort, ich habe mich noch nie so schlau gefühlt. Ich weiß, das war nicht ich. Das war einfach der Heilige Geist, der mir genau die richtigen Antworten gegeben hat. Und er hat jedes Mal gesagt, boah, danke Vanessa, jetzt verstehe ich das. Boah Vanessa, boah, jetzt macht es Sinn. Und es war so, so stark. Und ein paar Wochen vorher kam ein Arbeitskollege von mir und hat mir einen WhatsApp-Status von einem anderen Kollegen gezeigt. Und das war einfach eine Bibelstelle aus der Offenbarung. Und er hat mich gefragt, was ist die Offenbarung? Was ist das für ein Buch? Was bedeutet dieser Bibelvers? Ich konnte sowas von ausholen. Ich meine, Bibelvers aus der Offenbarung, wer ist das Lamm? Warum Lamm? Warum weidet er uns? Warum Hirte? Warum Quelle des Lebens? Ich konnte so ausholen und das ist so, so gigantisch. Und die drei Menschen, mit denen ich am meisten über den Glauben in meiner Abteilung geredet habe, sind komischerweise genau die, über die am allermeisten gelästert wird. Es ist echt krass, die, die in der Welt nichts sind, sind genau die, die gezogen werden. Und immer war es so, dass ich den Menschen das gegeben habe, von mir aus, dass ich gespürt habe, boah, das ist eine Chance, das ist eine Gelegenheit, aber wie krass ist es bitte, wenn jemand auf uns zukommt und sagt, hier, guck mal, was bedeutet das? Und es war einfach so, so cool und nach dieser Bibelstelle sagt er dann so ganz nachdenklich, okay, also heißt die Bibelstelle, es gibt ein Leben nach dem Tod. Und ich, ja, es war so cool einfach und deswegen glaube ich, Fakten sind manchmal ganz schön sinnvoll und die Fakten, wenn die dich genauso begeistern wie mich, das ist so ansteckend. Jeder, der mit dir darüber spricht, der wird hinterher auch sagen, boah krass, das macht wirklich alles Sinn und es ist so cool. Und an all den Fakten, die wir heute lesen werden, werden wir sehen, dass auch unsere Geschichte Sinn macht, dass jedes Detail Sinn macht und dass uns alles zum Besten dient. Ihr werdet gleich sehen und ihr werdet hoffentlich genauso begeistert sein. Wir werden also ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, wir werden ganz viel Hintergrundwissen heute anschauen und das Gute oder das Wichtige daran ist, dass man einfach nichts überlesen darf. Manchmal liest man Verse so schnell und es sind bestimmt ganz viele Verse heute dabei, die man schon 30 Mal, was weiß ich, noch öfters schon gelesen hat. Aber ich hoffe, dass wir alle das heute noch tiefer und noch besser verstehen. Und dass du verstehst, egal durch welche Phase du gerade gehst, alles, was da gerade passiert ist, macht Sinn. Es ist wichtig für deine Entwicklung, es ist wichtig für unsere Entwicklung, alles, was gerade passiert. Wenn es auch noch so schwer manchmal ist, es ist gut, es ist wichtig und es dient dir zum Besten. Zuallererst die Fakten über das Matthäus-Evangelium. Ihr wisst, Matthäus ist das erste Buch im Neuen Testament. Der Verfasser ist Matthäus, wie das Buch schon heißt. Matthäus hieß auch Levi. Er war ein jüdischer Zolleinnehmer und er wurde später Jünger. Er war also ganz nah am Geschehen dabei, er hat alles hautnah miterlebt und seine Adressaten waren die Juden. Also er hat den Brief geschrieben an die Juden. Und die Datierung war ungefähr so 60 bis 65 nach Christus. Er hat das Ganze also alles verarbeitet und durchgearbeitet und hat gewusst, worauf er den Fokus legen soll. Und das seht ihr auch gleich. Und das Allergigantischste ist, dieses Buch schlägt die Brücke zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Ihr werdet auch gleich sehen, warum. Und warum er wie anfängt. Das ist total krass. Ich saß da nur und war begeistert, als ich das alles gesehen und verstanden habe, aus Gnade. Und er betont vor allem die abtestamentlichen Prophetien. Also, wenn ihr euch vielleicht an die Weihnachtsgeschichte erinnert, da habe ich aus den vier Evangelien alle Abschnitte zusammengepackt gehabt und euch das als chronologische Ding vorgelesen, was der Reihe nach passiert ist. Jedes der Evangelien beschreibt teilweise unterschiedliche Geschichten, ergänzt sich gegenseitig, aber ganz oft werden auch die gleichen Geschichten erzählt und aus verschiedenen Perspektiven, weil ja jeder der Autoren, der eine hat die Geschichten hautnah miterlebt, der nächste hat sie erzählt bekommen. Aber Matthäus war eigentlich immer mit dabei und ihm war es besonders wichtig, er wusste, ich muss auf die alttestamentlichen Prophetien beruhen und darauf wirklich die Betonung legen, weil schließlich das Neue Testament ja auch der neue Schlüssel für die Juden war. Die Juden mussten das Neue Testament ja irgendwie greifen können. Und allein deswegen war das so, so wichtig, dass er nicht mit der Tür ins Haus fällt, sondern ganz wichtige Fakten zu Beginn aufzählt. Und der allerwichtigste Schlüsselvers im ganzen Matthäusevangelium ist: Versteht mich nicht falsch. Er steht in 5, Vers 17. Warum ich gekommen bin. Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz des Moses und die Schriften der Propheten abzuschaffen. Im Gegenteil, ich bin gekommen, um sie zu erfüllen. Das war besonders der Fokus von Matthäus, um zu zeigen, dass Jesus genau das gesagt hat. Und das war übrigens auch einer der Verse, über die ich mit meinem Chef gesprochen habe. Weil er ja gefragt hat, kam Jesus, um das Gesetz zu korrigieren? Kam er, um das irgendwie zu erneuern, weil Gott gemerkt hat, das funktioniert so nicht? Und ich konnte sagen, nein, er hat gesagt, ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Und weil er jedes Gesetz eingehalten hat, deswegen kann er es erfüllen. Und er hat es nicht abgeschafft, sondern er hat einen neuen Bund gebracht. Der gleiche Vers noch in der Schlachter heißt: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Und dann fangen wir auch schon mit dem ersten Kapitel von Matthäus an. Das wird jetzt ein bisschen trocken, aber ich werde es euch gleich ein bisschen lebendiger machen. Dies ist ein Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, einem Nachkomme des König David und Abrahams. Verzeichnisse ist so ein ganz trockener Tobak in der Bibel. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe sie immer überflogen, weil ich mir dachte, ja, okay, der Abraham, Bebraham, Zebraham und was auch immer. Und die Namen sind meistens Namen, die wir heute auch gar nicht mehr benutzen. Also ihr werdet es gleich sehen. Ich hoffe, ich spreche sie auch alle richtig aus. Aber wir lesen es mal um der Vollständigkeit halber kurz durch. Ihr könnt ja mitlesen. Abraham war der Vater von Isaak. Isaak war der Vater von Jakob. Jakob war der Vater von Juda und von seinen Brüdern. Ihr werdet es gleich auch nochmal in der Tabelle sehen. Juda war der Vater von Peres und Serach. Ihre Mutter war Tamar. Peres war der Vater von Hezron. Hezron war der Vater von Ram. Ram war der Vater von Amidab. So geht es ziemlich lang weiter. Dann Salmon war der Vater von Boas. Den kennen wir von der Rahab. Boas war der Vater von Obed, das war die Mutter. Die Mutter war Ruth, die kennen wir auch. Obed war der Vater von Isai. Dann kommt Isai, das ist der Vater von König David, Schlüsselperson in dem Ganzen. David war der Vater von König Salomo und seine Mutter war die Frau von Uria. Salomo ist ja der Sohn von König David. Und so geht es dann auch ein bisschen weiter, die überspringen wir mal schnell. Hier ist auch Hiskia. Und Ahas, Manasse kennt man. Manasse war der Vater von Amon. Amon war der Vater von Josia. Also es sind ziemlich viele Namen. Ihr werdet auch gleich sehen, wie viele. Dann kommt hier nochmal ein Schlüsselteil. Josia war der Vater von Jojachin und seinen Brüdern, die in der Zeit des babylonischen Exils geboren wurden. Nice to know. Ich habe hier ganz viele nice to know Fakten für alle, die Englisch Gegner sind. Nice to know heißt, es ist toll zu wissen, aber nice to know klingt einfach cooler. Bin ich ganz ehrlich mit euch? Nice to know. So habe ich auch in der Uni viel gelernt. Nice to know, Fakten, die begeistern. Die babylonische Gefangenschaft, die begann 586 vor Christus. Es war also ein gravierender Einschnitt in der Geschichte, als Nebukadnezar, König von Babylon, Juda eroberte. Er hat Jerusalem zerstört und tausende Israeliten gefangen genommen. Wenn euch die Geschichte interessiert, schaut sie euch mal an, dann wisst ihr mehr. Aber sehr interessant, ist eine sehr gravierende, traurige Zeit. Ab da, nach dem babylonischen Exil, geht eben der Stammbaum weiter. Viele, viele Namen, die wir kurz überspringen. Asa war der Vater von Zodok, Zadok war der Vater von Achim, Achim war der Vater von Eliud, also Namen über Namen. Eleazar war der Vater von Matan, Matan war der Vater von Jakob, Jakob war der Vater von Josef, dem Ehemann Marias. Maria war die Mutter von Jesus, der Christus genannt wird. Jetzt schauen wir uns das nochmal an. Wir haben hier die ersten 14 Namen, dann die nächsten und wieder die nächsten. Wenn wir uns das Ganze jetzt mathematisch anschauen, sind es jeweils immer 14 Generationen. Es ist so gigantisch. Von Abraham bis König David, 14 Generationen. Von König David bis zur babylonischen Zeit, 14 Generationen. Und wieder 14 Generationen bis Jesus. 14 ist wiederum eine göttliche Zahl, weil 7 eine göttliche Zahl ist und 7 plus 7 gibt 14. Das heißt, überall finden wir Gott in diesem Verzeichnis. Und im nächsten Vers steht es auch nochmal beschrieben. Von Abraham bis König David sind es insgesamt 14 Generationen. Von David bis zum babylonischen Exil wieder 14 und nochmal 14 vom babylonischen Exil bis zu Christus. Das sind also Verse, die wir total schnell überlesen, aber es ist total wichtig. Ein Namensregister ist total wichtig, weil Matthäus dadurch den Band zwischen Altem Testament und Neuem Testament schafft. Warum? Den Juden war die Abstammung total wichtig. Die Abstammung war alles. Wenn du in dieser und dieser Familie geboren wurdest, nur so bist du Jude gewesen. Da gab es auch keine Menschen, die sich zum Judentum bekehren konnten, weil sie waren ja nicht gebürtige Juden. Familien und Abstammung war alles. Durch diese Abstammung und durch dieses Namenregister beweist Matthäus, hey, im Alten Testament hat Jesaja schon lange prophezeit, dass Jesus ein Nachkomme von Abraham ist. Wir wissen, Abraham ist der Vater des Glaubens, der Urvater der Juden. Und die Prophezeiungen sagen auch, Jesus wird ein Nachkomme König David sein. Jesus war also kein irdischer König, sondern ein himmlischer König. Du kannst nur König werden, wenn du reingeboren wurdest. Nach König David kam Salomos, war sein Sohn. Jesus war also rein irdisch schon König, aber er kam nicht als irdischer König, sondern als himmlischer König. Ein Riesenschlüssel. Und der Unterschied ist natürlich, Jesu Königreich ist noch viel größer als das von David. Mittlerweile sind 400 Jahre vergangen, als Jesus kam, und so lange sind die alttestamentlichen Prophetien her. Aber die Prophetien waren alles, worauf sich die Juden gestützt haben. Sie haben die ganze Zeit darauf gewartet, dass der Messias kommt. Und viele haben ihn einfach nicht erkannt. Jesus war da und sie haben es gar nicht gecheckt, dass Jesus der Messias ist. Aber Matthäus beweist hier, hey, alles, worauf wir uns gestützt haben, entspricht der Wahrheit. Gott hat prophezeit, so wird's kommen, schon 400 Jahre vorher, hat versprochen, Jesus wird genau in diesen Stammbaum gesetzt. Und was für ein Zufall, Gott sei Dank, war Josef und Maria gehorsam, dass Jesus in diese Generation als 14. Nach der babylonischen Zeit kam. Ich finde es gigantisch. Und es ist einfach kein Zufall. Gott sagt nicht willkürlich, ach, jetzt könnte es gut passen. Nein, er hat vorher schon gesagt, ich verspreche so und so passiert's. Er hat bewiesen, dass er seine Versprechen hält. Er hat bewiesen, dass die Prophetien der Wahrheit entsprechen. Und er hat sich auch nicht gedacht, oh nee, gerade ist eine blöde Zeit, der Herodes gefällt mir nicht. Nee, wir werden auch gleich mal noch Herodes genauer durchleuchten. Sondern er hat gesagt, jetzt ist genau die richtige Zeit. Und wahrscheinlich war das genau die Zeit, wo die Menschen am allermeisten Jesus gebraucht haben. Am allermeisten den Retter, den Messias gebraucht haben. Wir haben jetzt von 46 Personen, darunter waren auch 4 Frauen, gehört, die in einer Zeit von über 2000 Jahren gelebt haben. Und es waren total verschiedene Menschen. Und das finde ich auch so gigantisch. Es waren totale Glaubenshelden, die man kennt. Abraham, Isaak, Ruth, David. Es waren aber auch Menschen mit sehr zweifelhaftem Ruf. Die wurden auch erwähnt. Rahab, Tamar. Es gab auch ganz gewöhnliche Menschen. Hezron, Ram, Nashon und Achim. Oder sogar richtig böse Menschen wie Manasse und Abia. Das sind ganz unterschiedliche Menschen. Gott hat nicht gesagt, ich zähle nur die Tollen und die Guten auf, sondern ich liebe jeden Einzelnen. Nice to know ist auch, Jesus kam in eine römische Herrschaft. Da war zwar militärischer Frieden, aber es war Unterdrückung, Sklaverei, Ungerechtigkeit und Unmoral. Es war also eine richtig krasse Zeit, eine richtig heftige Zeit. Und ich glaube, es war für die Juden absolut nicht leicht. Wir werden auch gleich sehen, warum mitunter. Und genau in diese Zeit sagt Gott, jetzt ist höchste Zeit, ich schicke meinen Sohn. Nicht früher, nicht später, es war das perfekte Timing. Wir lesen weiter ab Vers 18. Und so wurde Jesus Christus geboren. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt, aber noch vor ihrer Hochzeit wurde sie, die noch Jungfrau war, schwanger durch den Heiligen Geist. Ich habe hier übrigens immer die Neues Leben-Übersetzung, deswegen NLB hier oben. Vers 19, Josef, ihr Verlobter, war ein aufrechter Mann. Um sie nicht der öffentlichen Schande preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. Während er noch darüber nachdachte, auch wieder perfektes Timing, er hat gerade noch darüber nachgedacht, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Josef, Sohn Davids, sagte der Engel. Ist auch total witzig, das ist für uns so absurd. Ich würde niemals sagen, ich bin eine Tochter von meinem Urgroßvati. Ich würde sagen, ich bin die Tochter von Thomas Bauer. Aber hier steht Josef, Sohn Davids. Er war nicht der Sohn, der direkte Nachkomme, sondern er ist Sohn Davids, weil er in diesem Stammbaum eingepflanzt sitzt. Total krass. Du Sohn Davids. Das sagt der Engel schon direkt, hey, du bist was Besonderes. Du bist nicht Josef und dein Vater ist nicht nur Jakob, sondern du bist Sohn Davids. Du bist auserwählt, du bist was Besonderes. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Der Engel sagte, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Vers 21 bis 23. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. All das geschah, damit sich erfüllt, was Gott durch seine Propheten angekündigt hat. Da ist die Prophetie aus dem Alten Testament. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Verse 24 und 25. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte. Er nahm Maria zur Frau. Josef aber rührte sie nicht an, bis ihr Sohn geboren war und Josef gab ihm den Namen Jesus. Das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Der Beziehungsstatus zwischen Josef und Maria heißt, sie waren verlobt. Im Judentum war es so, dass das Verlobtsein die zweite von drei Stufen war. Die erste Stufe war, dass beide Familien überhaupt diese Beziehung, diese Verbindung zustimmen mussten. Nicht jeder konnte einfach eine Beziehung eingehen, sie brauchten den Segen der ganzen Familie. Und nur dann waren sie überhaupt in der Beziehung. Es war nicht wie in der heutigen Zeit, ich probiere mal den und probiere mal da und dort, sondern es war ein total wichtiger Schritt. Wenn die Familie da nicht mit eingestimmt hat, dann hätten sie niemals heiraten können ohne den Segen. Die zweite Stufe war, durch die Zustimmung waren sie automatisch verlobt, aber noch ohne sexuelle Beziehung. Sie waren also enthaltsam bis zur Ehe, aber sie waren schon verlobt. Und diese Verlobung war nur durch Tod oder Scheidung auflösbar. Es ging also nicht einfach zu sagen, okay, ich setze den Ring wieder weg, ich bin jetzt nimmer verlobt, es funktioniert nicht, sondern nur durch Tod oder Scheidung konnte diese Verlobung aufgelöst werden. Sie war also schon richtig krass bindend und wir werden auch gleich sehen, warum Josef dann lieber das auflösen wollte. Dritte Stufe war dann die Heirat und erst dann haben sie auch zusammengelebt. Ich finde es total interessant, das zu wissen. Und ich glaube, wir in der heutigen Zeit müssen die ganzen jüdischen Bräuche anschauen, um zu verstehen, warum das da steht, warum das so ist, warum das wichtig ist. Da steht nichts ohne Grund in der Bibel. Jedes Detail ist so interessant und so wichtig und so lebendig, dass nur durch das Hintergrundwissen manchmal es diesen Wow-Effekt gibt. Maria, die Jungfrau. Maria ist also mit Josef verlobt. Josef wusste ganz genau, hey, wir haben enthaltsam gelebt. Wir haben den Schritt noch nicht gegangen und jetzt ist sie schwanger. Eindeutig fremdgegangen. Eindeutig. Da gibt's nichts zu leugnen. Eindeutig Ehebruch. Da waren andere im Spiel, weil Josef wusste, ich hab ja nicht. Von was soll sie denn schwanger sein? Von der Luft? Er wusste, okay, sie ist fremdgegangen. Josef hätte sich also demnach trennen und scheiden lassen dürfen. Das Problem an der ganzen Geschichte ist aber, jüdische Behörden hätten sie gesteinigt. Ehebruch musste bestraft werden und sobald er sich trennt, war ja klar, sie lebt noch, also ist sie fremdgegangen. Sonst hätte er die Verlobung nicht auflösen dürfen. Er wusste also, wenn er sich von ihr trennt, wird sie gesteinigt werden. Wenn du jemanden liebst, egal ob er dich verletzt, ich glaube, das wünschst du niemandem, dass er gesteinigt wird. Wir werden auch gleich nochmal da zurückkommen, aber nochmal schnell Maria, die Jungfrau. Durch die Geburt war Jesus komplett Mensch. Er kam nicht einfach so vom Himmel schwupp runter, sondern er wurde geboren mit Schmerzen, mit Blut und Tränen, mit Schweiß. Er wurde geboren wie jeder andere Mensch auch. Er war also Mensch, komplett Mensch. Durch die Schwangerschaft, durch den Heiligen Geist, war Jesus wiederum frei von Adams Fluch. Er war frei von der sündigen Natur, die ein Mensch automatisch hat, wenn er in diese Welt geboren wird. Wie gigantisch ist es? Ich habe total Gänsehaut gekriegt, als Gott mir das gezeigt hat. Das ist so krass, es übersteigt unseren Verstand. Wäre er auf natürliche Weise in diese Welt gekommen, wäre automatisch in dem Fluch Adams. Er wäre als Mensch, durch und durch Mensch, geboren worden. Er ist aber nicht von Josef befruchtet worden. Wir wissen, Biologie, Eizelle, Samen, ich will da gar nicht weiter drauf eingehen. Aber er ist übernatürlich und unerklärlich geboren. Der Heilige Geist hat es getan. Der Heilige Geist hat Gott in Maria eingepflanzt. Hat gesagt, Jesus ist ganz Gott und ganz Mensch. Und es war allein durch diese biologische Weisheit möglich. Und wenn er diesen Fluch gehabt hätte, hätte er automatisch Fehler gemacht. Denn auch wir, keiner von uns kann das Gesetz halten. Keiner von uns kann ohne Sünde leben. Jeder von uns macht automatisch Fehler. In dem Moment, wo wir geboren sind, sind wir automatisch in diesem Fluch. Und dadurch hätte er auch nicht ans Kreuz können. Als normaler Mensch wäre er automatisch Sünder und automatisch in dem Fluch. Aber weil er vom Heiligen Geist kam, war er ganz Mensch und ganz Gott. Das ist eine Weisheit. Wenn das nächste Mal jemand zu dir kommt und sagt, das ist ja so richtig merkwürdig. Wie soll denn Gott, wie soll Jesus beides gleichzeitig sein? Wie kann er denn gleichzeitig Mensch und gleichzeitig Gott sein? Das ist doch Schwachsinn. Ich bin Mensch, du bist Mensch, er ist Gott. Wie kann das? Das geht nicht. Jetzt kannst du es erklären. Jetzt kannst du sagen, ganz einfach, ich verstehe es. Und in dem Zuge und auch mit dem Gespräch mit meinem Chef kam die Dreieinigkeit in meinen Kopf. Mein Chef hatte schon direkt verstanden, hat schon direkt gesagt, ja, Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist, ist in einem. Aber es gibt auch viele Menschen, die genau diesen Punkt nicht greifen können. Und dann habe ich mich hier in der Vorbereitung, habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, Gott, kannst du mir irgendwie ein Beispiel nennen, wie ich diese Verbindung verstehen kann? Und er sagte mir, was bist du denn? Du bist Ehefrau, Tochter und Schwester zugleich. Und ich habe gedacht, boah, krass, ja. Für meinen Papa und meine Mama bin ich ganz normal Tochter. Ich bin Tochter. Ich bin nicht Ehefrau, ich bin Tochter. Für meinen Mann bin ich Ehefrau, aber keine Tochter. Und für Sammy bin ich Schwester. Ich bin die gleiche Person. Ich bin ein Mensch, aber trotzdem drei verschiedene Sachen. Und so ist Gott. Er ist ganz Gott, ganz Vater und ganz Heiliger Geist, ganz Sohn. Und Jesus war ganz Mensch und ganz Gott. Das lässt sich nicht mit Logik und Verstand erklären. Aber hier haben wir zumindest versucht, es zu erklären. Und ich sag dir, wenn Menschen immer wieder diese Fragen haben und sie immer wieder auch Christen gern provozieren, es gibt bestimmt auch in deinem Umfeld Menschen, die dich immer wieder versuchen rauszufordern mit Fragen, wo wir manchmal keine Antwort haben. Und sie genießen es, wenn wir am Ende unseres Lateins sind. Aber wenn du mal Ansätze hast, die dann fruchten können und die fließen können, die der Heilige Geist verwenden kann, um Samen zu sehen in ihren Gehirnen. Und wenn sie sehen, wie begeistert wir sind, wie das Sinn macht, das kann nur anstecken. Man kann, wie alles in der Bibel, auch dieses Ding nur mit dem Heiligen Geist verstehen. Wenn das nächste Mal jemand zu dir kommt und dir diese Fragen stellt, bete doch einfach, Heiliger Geist, hilf ihm es zu verstehen. Das ist der Schlüssel, die Lampe auf unserer Stirn, mit der wir die Bibel überhaupt lesen können. Und es ist richtig gut so. dass alles in diesen Geheimnissen geschrieben steht. Sonst könnte jeder da hingehen und hätte die Weisheit sofort mit den Löffeln gefressen. Aber jede Bibelstelle ist so lebendig und so besonders, sie spricht jedes Mal neu in dein Leben und du kannst sie 80 Mal lesen und jedes Mal wird Gott dir was Neues zeigen. Jedes Mal wirst du in einer anderen Situation sein und dann wird ein ganz anderer Abschnitt aus diesem Satz wird dich berühren. So lebendig ist das Wort Gottes. Wie soll ein Narr, der nicht will, wie soll der das verstehen? Aber wenn sie dich das nächste Mal herausfordern wollen, dann kommst du mit Weisheiten. Und wenn er mit dir, wenn ein Mensch mit einer Frage kommt, die du vielleicht nicht beantworten kannst, dann komm doch mit einer Antwort, die dich begeistert. Naja, ich habe keine Ahnung, warum das so ist, aber weißt du, was ich gigantisch finde? Das Erdöl ist nicht Millionen Jahre alt, aber überleg doch mal die Wassermassen von der Sintflut. Guck doch mal, wie krass das ist. Die rechnen Gewicht, Druck mal Zeit, denken, die Zeit ist so lang, dann kommt das Ergebnis raus. Wenn du mathematisch die Zeit aber kürzt, und zwar auf 2022 Jahre, beziehungsweise Zeit auch vor Jesus, und einfach nur Wasser und Druck erhöhst, ist das Ergebnis das gleiche, aber man weiß es, dass die Welt nicht Millionen Jahre alt ist. Sie haben nur die falsche Gleichung benutzt. Wie stehen die dann da? So, das ist ja auch noch logisch. Die Christen sind gar nicht dumm. Warum ist es denn so, dass jeder Wissenschaftler, der versucht zu beweisen, dass es Gott nicht gibt, jeder stößt ans Ende seines Lateins? Und alle Theorien, egal ob es Urknall oder Darwin oder blablub ist, alles sind Theorien. Nichts davon ist bewiesen. Nichts. Aber wiederum, Wissenschaftler, die der Bibel forschen, es gibt so viele Beweise. So viele Beweise. Es ist eigentlich lächerlich, das zu leugnen. Aber der Stolz der Menschen. Jesus wurde Mensch. Wie gigantisch ist es bitte, dass Gott, der ja unendlich ist, der unbegrenzt ist, dass Jesus diese Begrenzung auf sich nahm, die Begrenzung des Menschseins, und zu uns kam. Unglaublich, unbegreiflich. Wir sind so begrenzt und zeitlich begrenzt. Aber Gott ist unendlich, unbegrenzt. Und Jesus hat diese Begrenzung auf sich genommen. Das ist wie wenn du ein Marathonläufer bist und immer rennen kannst und weit rennen kannst und plötzlich sagt jemand, nein, wir gehen nur noch spazieren. Du fühlst dich total, ich will aber, ich will rennen, ich will, oh, ich habe Energie, ich habe Power. Aber ich soll nur spazieren gehen. Was glaubt ihr, wie krass das für ihn war, plötzlich diese Begrenzung auf sich zu nehmen? Gott ist ohne Raum und ohne Zeit. Unendlich. Es ist total verwirrend, wenn man sich schon Gedanken macht, dass die Zeit im Weltall anders vergeht, dass man in gewissen Geschwindigkeiten anders viel wiegt. Es ist so unlogisch und unerklärlich, was es alles so für Wissenschaften jetzt schon gibt. Aber wie viel mal mehr ist krass, dass Gott ja ohne Raum und ohne Zeit lebt. Er ist unendlich. Ohne Anfang, ohne Ende. Und Jesus kam in unser Raum- und Zeitkontinuum. Er musste plötzlich auf die Uhr schauen. Was er alles auf sich nahm. Gott war total mächtig und majestätisch, Licht. Ist er immer noch, verstehe mich nicht falsch, wenn ich wahr sage. Aber Jesus kam auf diese Welt, in der es dunkel ist, in der ihn auch niemand als König anerkannte. Im Himmel wird er angebetet ohne Ende, das ist er gewohnt. Und Gott sei Dank haben wir so einen demütigen Gott, der das alles auf sich nahm. Jesus kam in diese Zeit, in der man altert. Wenn Jesus nicht perfekt wäre, dann hätte er wahrscheinlich vorm Spiegel gestanden und gesagt, Gott, warum kriege ich Falten? Absurd, ich weiß. Aber die Vorstellung, dass so ein mächtiger, majestätischer Gott in diese Welt kommt, für uns, unglaublich. Jesus kam in diese Welt als Mensch, in Bethlehem, in einen Stall, in einer Krippe. Alles, was absolut nicht königlich ist. Der König der Könige. Unvorstellbar, kam in diese Welt für uns. Schauen wir uns nochmal Josef genauer an. Wie schwer muss es denn sein zu verstehen, dass ausgerechnet dieses Kind, was ja nicht von ihm war, eindeutig nicht von ihm war, von einem anderen Vater, ausgerechnet von Gott sein soll. Ausgerechnet von Gott, was man noch nie gehört hat. Noch nie gab es einen Mensch, der von Gott gezeugt war. Noch nie. Wenn Josef nicht so gehorsam gewesen wäre, und ich glaube, jeder von uns hätte gesagt, ja genau, was ist denn das für eine Fantasy-Stunde? Aber Gott sei Dank kam der Engel und hat es ihm gesagt. Dem Engel hat er geglaubt. Bestimmt hat Maria ihm auch gesagt, hey, ich bin nicht fremd gegangen, glaub mir, vertrau mir. Aber Josef war irgendwo Mensch und hat bestimmt seine Zweifel gehabt. Und das hätte jeder von uns. Stell dir vor, deine Partnerin wird schwanger und du weißt genau, du warst es nicht. Und sie sagt, das war Gott, das war nicht ein anderer Mann. So hat sie es bestimmt nicht gesagt, aber stell dir das doch mal vor. Wie krass muss das für Josef gewesen sein? Wie krass musste er vertrauen? Selbst Maria hat gesagt, wie kann das sein? Ich habe mit Josef nicht geschlafen. Ich weiß von keinem anderen Mann. Wie soll das passiert sein? Ich verstehe es nicht. Auch wenn die vielleicht die Biologie noch nicht so in der Schule hatten wie wir jetzt. Wir wissen es, aber sie wusste genau, das ist nicht möglich. Und Josef genauso. Er wusste, nee, Blümchen und Bienchen, so funktioniert das. Er wollte die Verlobung auflösen, aber er wollte das Ganze so gestalten, dass Maria überlebt, dass sie keine Schande erfährt. Das spricht Bände für Josef, was er für ein Mensch war, was er für einen Charakter hatte. Dass er nicht gesagt hat, was, Maria, du bist schwanger? Von mir ist das Kind nicht. Wir wissen, wir erinnern uns, er hätte die Verlobung auflösen können und wenn es jemand mitgekriegt hätte, wüsste sofort jeder, sie ist fremdgegangen. Anderer Grund für Auflösung gibt's nicht, weil sie noch lebt. Und sie wäre gesteinigt worden. Aber aus Liebe und aus Charakterstärke wollte er sie heimlich auflösen. Das spricht total für Josef. Josef dachte, es gibt für ihn nur zwei Alternativen. Er wusste, entweder ich mache die stillschweigende Trennung oder ich mache die offizielle Trennung und dann wird sie sterben. Er hat mit Sicherheit hin und her überlegt, was mache ich? Es gibt keine Alternative, ich habe nur zwei Alternativen. Aber Gott sagt, hey, ich habe eine dritte Möglichkeit. Ich habe eine Möglichkeit, ich habe eine Lösung, die hast du noch gar nicht bedacht. Gott hat immer Lösungen parat, die wir gar nicht bedenken. Nicht nur oft. Ich würde sagen, der Satz hier, der da steht, ist falsch. Gott hat nicht nur oft Lösungen parat, die wir nicht mal bedenken, sondern eigentlich immer. Wie oft überrascht uns Gott, begeistert uns Gott, weil wir von A nach B denken, aber er hat das ganze Alphabet noch parat. Wir haben Lösung A, Notlösung B, Notlösung C, Plan B geht schief, Plan C, okay, ja, dann ist halt doof. Was machen wir jetzt? Geht nix. Und Gott sagt, also, ich habe da noch 23 andere Buchstaben. Die hast du noch nicht mal gedacht. So war Gott für Josef. Er hat gesagt, ich habe noch eine Lösung. Und die ist meine Lösung, die gute Lösung, die tolle Lösung. Josefs Charakter zeigt uns, dass er gerecht, umsichtig und sensibel war, denn er wollte, wie gesagt, die Verlobung stillschweigend auflösen. Er wollte nicht, dass Maria bloßgestellt wird. Gleichzeitig zeigt es uns, dass er gehorsam ist, weil als der Engel ihm gesagt hat, hey, nein, Gott hat eine andere Lösung parat. Das Kind ist von Gott, löst die Verlobung nicht auf. War er gehorsam. Er hat nicht gesagt, nö, kein Bock, ich bin bockig und stinkig und nö, glaube ich nicht. Er war gehorsam und hat geglaubt. Und er hatte Selbstbeherrschung. Es steht geschrieben, bis zur Geburt schliefen sie nicht miteinander. Er hat dann auch nicht gesagt, naja, jetzt ist eh schon zu spät. Nein, er hat gesagt, der Bund bleibt trotzdem so, wie er sein soll. Das spricht für ihn. Josef wird übrigens das letzte Mal erwähnt, als Jesus 12 war. So viel noch als Fakten. Wäre wahrscheinlich auch ein Nice-to-Know-Fakt. Er war der irdische Vater von Jesus und er lehrte ihn den Beruf des Zimmermanns. Wie verrückt muss es sein, zum einen zu wissen, ich habe den Sohn Gottes als Sohn und ich soll dem jetzt so einen Beruf beibringen, obwohl er der Messias ist. Ich frage mich immer, wie war das Leben von Josef und Maria? Haben die das die ganze Zeit parat gehabt in ihrem Kopf, dass dieses Kind wirklich ein besonderes Kind ist? Ich glaube schon, denn er war ja trotzdem perfekt. Aber wie verrückt muss es sein, dem Messias, dem König der Könige, einfach mal so einen Beruf beizubringen? Unvorstellbar, aber da musste Jesus durch. Es war wichtig. Josef sorgte auch dafür, dass Jesus in Nazareth eine gute geistliche Erziehung bekommt. Und er nahm die Familie einmal im Jahr mit nach Jerusalem. Das hat Jesus übrigens beibehalten, als er erwachsen war. Josef tat Gottes Willen ohne Angst, ohne Rücksicht auf Folgen, ohne Beachtung der Meinung anderer. Wenn wir bedenken, wir wissen nicht, wie es zeitlich war, wie schnell sie dann geheiratet haben, aber sie war definitiv schwanger. Und wahrscheinlich hat man das schon gesehen, es sei denn, sie hat es gut versteckt. Aber wenn sie es jemandem erzählt hat, dann wusste derjenige Mensch, die war schwanger und die haben geheiratet. Aber es war Josef egal. Es war Josef egal, was jemand sagen könnte. Er hat auf Gottes Willen beharrt und hat gesagt, ich bin gehorsam. Übrigens hatten sie auch noch mehr Kinder, und zwar Jakobus, Josef, Judas, Simon und mehrere Töchter. Finde ich auch sehr interessant. Matthäus 2, Vers 1. Da lesen wir, Jesus wurde in der Stadt Bethlehem in Judäa während der Herrschaft von König Herodes geboren. Bethlehem, nice to know, liegt ungefähr 8 Kilometer südlich von Jerusalem, auf einem Bergrücken, ist über 600 Meter über Meeresspiegel und sollte laut den Prophezeiungen auch der Geburtsort werden. Wir wissen, sie sind da nicht per Zufall hin, sondern die Volkszählung war, sie mussten also dorthin. Auch dadurch ging die Prophezeiung in Erfüllung. Judäa war einer der Distrikte in Israel. Es gab 4 politische Distrikte, und zwar Judäa, Samarien, Galiläa und Idumäa. Im Süden lag Judäa, in der Mitte lag Samarien, dann Galiläa im Norden und Idumäa im Südwesten. Bethlehem und Jerusalem lagen in Judäa. Also die wichtigen Städte waren genau in diesem Teil. Interessant ist an dem Vers auch König Herodes. König Herodes herrschte über alle diese 4 Distrikte und er war mehr als 30 Jahre an der Macht. Herodes. Er selber hatte mehrere Söhne und mehrere Frauen, unter anderem auch Doris und Mariamme, so hießen die, die eine wird auch nochmal gleich erwähnt. Was wir über Herodes wissen ist, er war ein total skrupelloser und schlechter Mensch. Er ließ viele eigene Familienmitglieder ermorden. Richtig heftig, diese Vorstellung. Und all das, wie er war, gibt's auch in vielen unabhängigen historischen Aufzeichnungen. Auch hier wieder Beweise, um zu wissen, die Bibel sagt die Wahrheit. Er war so ein misstrauischer Mensch, dass er aus Eifersucht und aus Misstrauen den Mord an mehreren seiner eigenen Kinder veranlasste und auch an dem Mord an seiner Ehefrau Mariamme. Was ist das für ein Mensch? Ausgerechnet dieser skrupellose Mensch war an der Macht. Der Teufel dachte sich bestimmt, ach, jetzt kommt Jesus und ich habe meine Figuren alle auf dem Schachbrett. Ich habe alles im Griff. Und Herodes war nicht gerade dumm, denn er überwachte die Renovierung, die Vergrößerung und die Verschönerung des Tempels. Ja, wie scheinheilig. Er hat dadurch eine gewisse Beliebtheit und Sympathie bei den Juden erlangt, weil die ja wussten, okay, unser Tempel, obwohl der gar kein richtiger Jude ist und gar nichts mit dem Glauben am Hut hat, da gibt er ganz viel Geld aus, dass wir unseren Tempel, unseren Gottesdienst noch krasser machen können. Das war total taktisch. Er hat sich seine Beziehungen zurechtgelegt, weil er wusste, die Juden sind ganz schön viele. Und wenn die sich gegen mich auftürmen, habe ich ein Problem. Auch wenn sie es nicht gemacht hätten, weil sie keinen Krieg als Lösung gesehen hätten. Herodes wurde oft von vielen aus Rom als König der Juden genannt, aber das war er absolut nicht. Denn die Juden selber haben ihn gar nicht als ihren König akzeptiert. Der König hatte was Geistliches, Verantwortung, wenn wir an König David oder so denken, an Salomo, die voller Weisheit und voller, ja, Verantwortung waren. Das war ein König für sie, aber Herodes war für sie kein König. Er stammte auch nicht aus der königlichen Familie und war auch nur zum Teil Jude. Er restaurierte aber auch mehrere andere Tempel, und zwar heidnische Tempel. Ziemlich unklug, meiner Meinung nach, aber naja. Er hat also gemerkt, dass er mit Geld die Loyalität des Volkes nicht gewinnen konnte, aber er hat es versucht. Wie oberflächlich muss dieser Mensch sein? Sein Königreich war also auch nicht wirklich echt, weil er war ja kein richtiger Nachkomme Davids und er war ja auch nicht mal richtiger Jude. Daher hatte er ständig Angst um seinen Titel. Das müssen wir wissen, um gleich die Verse besser verstehen zu können. Und zwar hier, der zweite Teil des ersten Verses. In dieser Zeit kamen einige Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem und fragten überall: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Diese Weisen oder Sterndeuter, wie sie oft genannt werden, woher wussten die denn die Bedeutung von dem Stern? Waren das Juden? Es könnten Juden gewesen sein, die nach der Gefangenschaft in Babylonien geblieben sind. Sie hätten also die alttestamentlichen Prophetien gekannt. Sie könnten auch östliche Astrologen sein, die antike Dokumente studiert haben und aufgrund der Gefangenschaft der Juden, die dort waren im babylonischen Reich, hätten sie Abschriften vom Alten Testament gehabt und könnten, weil sie das studiert haben, wissen, okay, da ist ein ganz krasser Stern, der aufgehen wird. Oder Gott zeigt es ihnen ganz übernatürlich. Vielleicht war es auch eine Mischung aus allem. Aber ein interessanter Punkt ist auch, viele Theologen sagen, dass jeder aus einem anderen Land kam. Das würde bedeuten, dass jeder aus einem anderen Land stellvertretend für die ganze Welt vor Jesus niedergekniet ist. Männer aus fernen Ländern erkannten ihn als König, während ihn das eigene Volk nicht erkannt hat. Ziemlich krass, aber auch sehr sinnbildlich. Wir wissen auf jeden Fall, diese Sterndeuter oder Weisen oder wie man sie auch nennt, die waren auf jeden Fall gesellschaftlich hohe, hochstehende Männer aus Parthien, heißt die Gegend. Sie legten auf jeden Fall tausende Kilometer zurück, nur um den König der Juden zu sehen. Und zwar nicht den König der Juden, den Rom so nannte, und zwar Herodes, sondern den richtigen König der Juden. Um ihn zu sehen und ihn anzubeten und ihn zu beschenken. All das, was die Juden versäumt haben, die Pharisäer, die Schriftgelehrten. Die Welt erwartet, dass sich ein Gott anders zeigt, dass er sich erklärt, dass er sich beweist und nicht so im Verborgenen kommt, dass sie nur die verstehen, die ihn verstehen wollen. Und sie wollen, dass Gott uns beschenkt. Und ich finde es total sinnbildlich, weil du kannst den Vater ja auch nur finden mit dem Heiligen Geist. Er klopft bei dir an. Das ist quasi der Stern. Der Stern hat bei den Sterndeutern angeklopft und gesagt, hey, da ist was Krasses, willst du? Und es war ihre Entscheidung, diesen Weg zurückzulegen und dahin zu gehen. Dann lesen wir weiter. Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Was war das wohl für ein Schock für Herodes? Ihre Frage versetzte Herodes in große Unruhe und alle Einwohner Jerusalems mit ihm. Da gab's noch keine Nachrichten, da gab's noch kein Radio, aber ich glaube, die Nachrichten sind noch viel, viel schneller durch die Gesellschaft gekommen, wie alles andere. Was glaubt ihr, wie schnell sich das Gerücht oder diese Aussage verbreitet hat in ganz Jerusalem? Was? Was? Wie krass? Ein Stern? Was? Wo? Wie? Wann? Warum habe ich den nicht gesehen? Herodes war außer sich. Der war total beunruhigt. Ein König der Juden? Ein König, der wirklich König der Juden ist? Der wirklich in diesen Stammbaum gehört? Der alles Recht auf den Titel hat und ich nicht? Oh, der kann mir meinen Platz wegnehmen. Der wird gefährlich. Also berief er eine Versammlung ein, Vers 4. Der obersten Priester und Schriftgelehrten. Und er fragte, wo soll denn der Christus nach Aussage der Propheten zur Welt kommen? Er wusste also, irgendwo im Alten Testament, in dem, was die Menschen damals hatten, stand geschrieben, es wird der Messias kommen. Und er wollte sicher gehen, ob das möglich ist, dass es genau der Messias ist, der eine Messias, oder ob das nur irgendwelche Lügengeschichten oder Märchen sind. Er wollte wissen, was steht denn da geschrieben? Wo soll dieser Mensch, dieser Messias zur Welt kommen? Und sie sagten in Bethlehem, denn der Prophet hat geschrieben, Vers 6, O Bethlehem in Judäa, du bist alles andere als ein unbedeutendes Dorf, denn ein Herrscher wird aus dir hervorgehen, der wie ein Hirte mein Volk Israel führen wird. Vers 7, daraufhin sandte Herodes eine geheime Botschaft an die Sterndeuter, ganz schön feige, ganz im Verborgenen, und bat sie zu sich. Bei dieser Zusammenkunft erfuhr er den genauen Zeitpunkt, an dem sie den Stern zum ersten Mal gesehen hatten. Sie hatten wahrscheinlich keine Ahnung, wie Herodes wirklich war und dass der aus den falschen Beweggründen alles wissen wollte. Nicht um hinzugehen, wie er jetzt gleich behauptet. Er sagte zu ihnen, geht nach Bethlehem und sucht das Kind. Wenn ihr es gefunden habt, kommt wieder her und erzählt es mir, damit ich auch hingehen kann, um es anzubeten. Vielleicht dachten diese Sterndeuter, wow, krass, der richtige König, der wird es dann auch anerkennen, der wird dann hingehen und die anbeten. Und manchmal sind wir Menschen so, dass wir dann naiv sind und denken, boah, krass, wie cool, boah. Aber Gott sei Dank hat Gott die Lösung schon parat gehabt, werden wir gleich lesen. Herodes Beunruhigung. Er war, wie wir jetzt erfahren haben, kein rechtmäßiger Erbe von König David. Jesus wiederum war der rechtmäßige Erbe. Das hätte zu Unruhen und Konkurrenz führen können. Er selber, Herodes, war skrupellos. Er wusste, er hat sehr viele Feinde und wenn die zusammenhalten, hat er ein gewaltiges Problem. Er wusste also, wenn jetzt da ein Messias kommt, ein richtiger König der Juden, das könnte ganz schön problematisch werden. Außerdem wusste er, die Juden sollten keinen religiösen Anführer haben. Irgendwo insgeheim wusste er, die werden sonst zu mächtig. Weil wenn die den richtigen Gott, den einen Gott auf ihrer Seite haben und zusammenhalten und dann noch einen religiösen Anführer haben, der sagt, wow, Chaka, wir beten und wir brechen durch, dann wär's gefährlich für ihn. Und das wollte er verhindern. Außerdem hatte er auch Angst, die Sterndeuter, die aus Parthien kamen, das war nach Rom direkt das mächtigste Land, es könnte die Macht irgendwie umverlagern, den Schwerpunkt der Macht. Er hatte Angst, dass er sein Reich hergeben müsste, seine Macht hergeben müsste. Also hat er die Versammlung einberufen von Priestern und Schriftgelehrten. Er wusste also, wo die Weisheit ist. Er wusste, wer die Wahrheit kennt. Denn sie warteten auf Christus. Sie kannten alle Prophetien. Aber sie waren ein bisschen doof, ein bisschen naiv, denn sie dachten, Jesus würde ein bedeutender Heerführer werden, ein politischer Befreier. Sie dachten, nee, also in der Krippe, irgendwo in der Scheune, nee, das kann der Jesus sein, auf den wir warten. Herodes entschied sich also dafür, die Sterndeuter anzulügen. Er hat gesagt, damit ich auch hingehen kann, um es anzubeten. Es war definitiv eine Lüge. Nach diesem Gespräch machten die Sterndeuter, Vers 9, sich auf den Weg, wieder erschien ihnen der Stern und führte sie nach Bethlehem. Er zog ihnen voran und blieb über dem Ort stehen, wo das Kind war. Wie leicht überliest man das, was das eigentlich für ein Wunder war. Unvorstellbar. Und dann auch einen Stern zu erkennen. Also wenn ich in den Himmel schaue, ich sehe keine Sternbilder. Ja, das ist traurig, ich weiß. Sollte man eigentlich können. Aber ich erkenne keine Sternbilder. Konnte das mal, aber nicht wirklich. Und dann ist da ein Stern, der ganz besonders ist. Übernatürlich. Der extrem hell ist und der sich auch noch bewegt. Das ist für mich mindestens genauso krass wie die Feuer- und die Wolkensäule, die das Volk Israel aus Ägypten befreit hat und geführt hat. Wer braucht schon einen TomTom-Navi, wenn er einen Stern oder eine Wolkensäule haben kann? Wie krass ist Gott? Und er hat diesen Stern benutzt, damit kein Zweifel und keine Diskussion bei den Sterndeutern entsteht. War das jetzt wirklich Gott? War das jetzt wirklich so? Sollen wir wirklich in die Richtung gehen? Vielleicht hätten sie diskutiert. Nö, also mein Kompass sagt das, falls es überhaupt da schon Kompasse gab, keine Ahnung. Und falls überhaupt Kompasse Plural davon ist. Naja, ihr wisst, was ich meine. Vielleicht hätten sie diskutiert, aber der Stern war da. Das Wunder, das Übernatürliche, das sie geführt hat, in die richtige Richtung, weil es so wichtig war, dass diese Sterndeuter dorthin gehen und ihn beschenken. Werden wir gleich lesen. Als sie den Stern sahen, war ihre Freude groß. Sie haben sich gefreut. Sie wussten, boah, krass, wir sind auf dem Weg, den Messias, einfach den Messias zu besuchen. Die haben so viel mehr verstanden als die Schriftgelehrten und die Pharisäer. In Vers 11 lesen wir, sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria, sanken vor ihm auf die Knie und beteten es an. Wer weiß, ob sie das aus Entscheidung gemacht haben und das so wollten und das wäre gigantisch oder ob sie gar nicht anders konnten und das wäre auch gigantisch. Sie sind auf die Knie gefallen und dann öffneten sie ihre Truhen mit Kostbarkeiten und beschenkten es mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und was war das für eine Bestätigung für Maria und Josef? Da war jetzt dieses Kind übernatürlicher Beweis dafür, dass der Engel die Wahrheit gesagt hat. Und dann kommt die Bestätigung von irgendwelchen fremden Menschen, die dich nach der Geburt besuchen und sagen, boah, ich kann nicht anders als dieses Kind anzubeten. Wer betet denn ein Kind an? Selbst irgendein heidnisches Volk würde niemals auf die Idee kommen, ein Kind anzubeten. Sondern da muss der Gott Zeus groß und mächtig sein oder was es sonst noch für Götter gibt. Götter generell sind in der Zeit ganz krass anders gewesen als ein quengelndes Baby in einer Krippe. Und der nicht im Königssaal auf die Welt kam, sondern in einem Stall, weil nichts anderes mehr frei war. Und das Gigantische an der Geschichte ist, für Maria und Josef war das bestimmt so, boah, voll blöd gelaufen, wir haben kein Zimmer, es ist nicht bequem, aber naja, wir haben wenigstens das. Aber genau das war so wichtig in der Geschichte. Und manchmal läuft es auch in unserem Leben vielleicht nicht so, wie wir uns das vorstellen, aber das ist vielleicht das wichtigste Detail in deiner Geschichte. Vielleicht ist genau dieses Detail an deiner Geschichte, wo du denkst, es ist vielleicht schief gelaufen, genau das Detail, das dein Herz am meisten verändert und andere das sehen werden. Die Geschenke waren Symbole der Identität Jesus. Gold ist ein Geschenk für einen König. Jesus ist der König. Der König der Könige. Wenn er kein Gold verdient, wer sonst? Weihrauch ist ein Geschenk für eine Gottheit. König, Mensch, Gottheit, Gott. Und das Gigantische ist einfach, Myrrhe wurde verwendet, um einen Leichnam einzubalsamieren. Was ist das für ein Geschenk? Das wäre wie wenn ich zu dir komme und sage, ich schenke dir schon mal deinen Sarg oder deinen Grabstein. Du würdest den Vogel zeigen. Aber wie prophetisch ist es, dass sie ihm Myrrhe geschenkt haben, weil das der Leichnam sein wird, der auferstehen wird und alle erretten wird. Krass. Noch für die, die es nicht gehört haben, Papa hat gerade ergänzt, dass die Krippe kein Holzkrippe war, sondern ein Steintrog, was symbolisch dafür war, dass Jesus in einem Steingrab beerdigt wird. Interessant ist auch, wie viel Wert diese drei Geschenke hatten. Wie viel Wert? Das ist unvorstellbar. Für uns ist Gold jetzt nicht mehr so viel wert. Wir haben Schmuck und was auch immer. Aber wenn ihr mal so einen Goldnugget habt oder einen ganzen Barren Gold, das ist richtig viel wert. Ich will jetzt nicht, dass ihr hier Geldanlagen sammelt und nach Hause rennt und euch Goldbarren kauft. Aber Gold ist sehr wertvoll. Und vor allem damals, zu deren Mittel, auch wenn sie noch so einflussreich waren, das war ein richtig großzügiges, von Herzen großes Geschenk. Und dieses Geschenk war eventuell vielleicht sogar auch die finanzielle Grundlage für die Flucht nach Ägypten und zurück. Wie prophetisch. Gott hat schon vorbereitet, bevor sie wussten, dass ein Problem kommt, war die Lösung schon da. So ist mein Gott. Die nächsten Verse. Sie zogen jedoch, das habe ich so ein bisschen umformuliert und ein bisschen gekürzt für euch. Sie zogen jedoch auf einem anderen Weg in ihre Heimat zurück. Gott hatte sie in einem Traum davor gewarnt, zu Herodes zurückzukehren. Gott hat die Weisheit. Kein Mensch der Welt hat die Weisheit. Gott hat die Weisheit. Gott kannte ganz genau Herodes Herz. Er wusste ganz genau, was er für Pläne schmiedet. Er wusste ganz genau, was er versucht. Er wusste ganz genau, wie der Teufel in seinem Kämmerchen sitzt und jubelt und sich denkt, ha, 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 zum Glück ist der Herodes gehorsam für mich. Zum Glück will er jetzt was Böses. Zum Glück will er, dass die Sterndeuter zurückkommen und ihm den Weg dorthin zeigen. Aber mein Gott kennt die Lösung und hat die Lösung schon parat, bevor es überhaupt ein Problem gibt. Gott sei Dank waren die Sterndeuter gehorsam und sie sind einen anderen Weg zurückgegangen. Wenn wir Gott begegnen, sollte unser Weg zurück ein anderer sein als unser Hinweg. Wie prophetisch ist dieser Aspekt? Wenn wir Gott begegnen, sollte es uns auch so verändern, dass wir einen anderen Weg wählen. Der Engel im Traum von Josef hat Josef gewarnt: Steh auf und flieh mit dem Kind und seiner Mutter nach Ägypten. Bleib dort, bis ich dir sage, dass ich zurückkehren könnt. Denn Herodes will das Kind umbringen. Noch bevor Herodes diesen Plan geschmiedet hat, alle Babys in diesem gewissen Alter, alle männlichen Babys zu töten, hat Gott Josef und Maria gewarnt. Auch hier sehen wir, Gott hat die Lösung parat, bevor das Problem da war. In derselben Nacht machten sie sich noch auf den Weg. Und dort blieben sie bis zum Tod von Herodes. Auf diese Weise erfüllte sich, was der Herr durch die Propheten gesagt hatte: Ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Auch wieder eine Prophezeiung, die dadurch wahr wurde. Schon wieder der Teufel schmiedet seine Pläne und denkt sich: Ha, ich kann alles verhindern, was Gott vorhat. Ich lasse einfach, dass Herodes alle Babys umbringen lässt und dann wird er auch Jesus umbringen und dann haben wir gar kein Problem mehr. Aber Gott ist so viel weiser, so viel schlauer, so viel besser, dass er die Lösung schon parat hat und sich dachte: Ach ja, Teufelchen, wer steht nochmal auf deinem Kopf? Ich. Und so ist er auch in deinem Leben. Wenn der Teufel Pläne schmiedet, lach ihn aus. Denn Gott hat die Lösung parat, bevor der Teufel diesen Plan, die Idee überhaupt hat. Gott ist so viele Schritte voraus. Vers 16. Herodes war außer sich vor Zorn, als er erfuhr, dass die Sterndeuter ihn hintergangen hatten. Er schickte Soldaten aus, die in Bethlehem und der ganzen Umgebung alle Jungen im Alter von 2 Jahren und jünger umbringen sollten. Denn die weisen Männer hatten ihm erzählt, dass sie den Stern vor etwa 2 Jahren zum ersten Mal gesehen hatten. Was da auch für eine Zeitspanne darin lag, weil sie so weit auch gehen mussten. Durch diese grausige Tat des Herodes erfüllte sich die Prophezeiung. Wieder betont Matthäus eine Prophezeiung. Ein Schrei der Angst ertönt in der Stadt Rama. Das Klagen und Trauern nimmt kein Ende. Rahel weint um ihre Kinder und lässt sich nicht trösten, denn sie sind tot. Die Pointe an der ganzen Geschichte: Gott hat eindeutig das letzte Wort. Egal wie es in deinem Leben läuft, egal wie es in dieser Geschichte lief, Gott hat das letzte Wort. Aber sowas von Amen. Und er hat die Lösung, bevor der Teufel die Pläne schmiedet. So ist unser Gott. Er hat die Lösung, den Sieg, den Triumph, den Erfolg. Wir müssen gar nichts mehr besiegen eigentlich, denn wir haben einen Gott, der alles schon besiegt hat. Und der ist auf unserer Seite, der steht uns treu zur Seite und er wendet niemals sein Gesicht weg von uns, weil er es an einem Moment Jesus gegenüber tun musste. In dem Moment, als er am Kreuz hing, es war das Schlimmste und Schwerste und Schmerzhafteste, was Jesus erlebt hat, dass Gott sich abgewendet hat in dem Moment. Aber er musste es, damit er uns nie wieder den Kopf wegwenden muss. Er wird dich immer in Liebe anschauen. Immer wird er dich anschauen, egal wie viel du verbockst, egal wie viel ich verbock. Er wird uns immer so anschauen, wie er Jesus anschaut. Voller Liebe. Und dieser mächtige Gott, für den nichts und absolut gar nichts unmöglich ist, der ist auf unserer Seite. Wie leicht vergessen wir das, wie leicht in unserem Alltagstrott vergessen wir, wie mächtig unser Gott ist. Heute haben wir gesungen, unser Gott ist ein mächtiger Gott. Er herrscht, er sitzt auf dem Thron. Er hat die Welt und die Sünde schon längst überwunden. Und er kam nicht, um das Ganze zu korrigieren, was damals war, sondern er kam, um es zu erfüllen. Welch ein Schlüssel steckt in diesem Matthäus-Evangelium. Und es waren nur 2 Kapitel, 2 Kapitel. Wahnsinn, was zwischen den Zeilen steht. Wahnsinn, was das alles bedeutet für uns. Was wir damit heutzutage alles anfangen können. Wie lebendig das Wort ist. Und ich sagte, du wirst, wenn du diese 2 Kapitel durchliest, noch mehr Sachen entdecken, als wir heute gesehen haben. Weil das Wort so lebendig ist. Weil es die Nahrung ist, die wir brauchen. Das, was uns Kraft gibt, was uns Stärke gibt. Und das Gigantischste, was mein Chef ganz zum Schluss gesagt hat, beziehungsweise ich muss dazu sagen, ganz am Anfang hat er gesagt, er und dem Chef, also unser oberer Chef, die haben sich unterhalten und sie haben gesagt, es ist so, so wichtig, dass sie auf mich aufpassen, weil sie nicht wollen, dass ich vielleicht, wie auch viele andere in unserer Abteilung, unzufrieden werden könnte und sie wollen mich unter keinen Umständen verlieren. Wie krass ist das? Der Chef hat überhaupt gar nicht viel mit mir zu tun, weil mein beruflicher Alltag es nicht erzwingt, irgendwelche cheflichen Entscheidungen zu haben. Ich arbeite, ich wurstel, ich mache meine Dinge, ich erledige meine Projekte. Ich habe verdammt viel Verantwortung und keine Ahnung, wie ich das meister. Natürlich nur mit Gott, aber trotzdem sieht er mich und sagt, es ist wichtig, dass ich nicht unzufrieden werde, weil sie mich nicht verlieren wollen. Und die zwei Kollegen, die ich gerade einlerne, sagt mein Chef, soll ich klonen. Sie sollen so werden wie ich. Nicht nur so positiv und gut gelaunt, sondern ich soll all mein Fachwissen klonen, hat er gesagt. Und ganz zum Schluss hat er gesagt, das Gespräch war jetzt nicht nur gigantisch für ihn und hat ihn total bewegt und ihm Antworten gegeben, die er teilweise sein Leben lang nicht gekriegt hat. Wie gravierend dieser Moment für ihn war, nur weil ich dann gehorsam war und einfach schnatti war. Und jede Antwort, die Gott ihm durch mich gab, hat ihn genau zur nächsten Frage geführt. Es war ein Gespräch, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich war danach wie auf Drogen. Ich habe meinen Papa angerufen und gesagt, Papa, du glaubst mir nicht, was gerade passiert ist. Und dann sagt er, das Gespräch war jetzt so stark, es war so wichtig für mich, aber das Wichtigste, das Allerwichtigste, was ich jetzt gelernt habe, ist, ich weiß, dass ich mir um dich keine Sorgen machen brauche, denn ich spüre in diesem Gespräch so stark, dass du einen Halt hast, einen Anker hast, den sonst niemand hat, und ich weiß, wenn es auch noch so stressig wird, dann hast du was, was dich erfüllt. Und ich habe gedacht, boah, geht's eigentlich noch krasser? Jedes Gerede, jedes Getue und Gemache von wegen, ja, nö, ich schaff das schon und Gott ist gut, ist nichts im Vergleich zu dem, was er von sich aus sieht. Die Früchte. Und hey, das hab ich nicht verdient. Ich muss auch jedes Mal wieder auf die Knie gehen und auch jedes Mal aufs Neue Gott um Hilfe bitten, dass ich nicht leicht dazu neige, mitzulästern. Und in unserer Abteilung wird leider viel gelästert. Über jeden. Und wenn du dazugehörst, ist total wichtig. Und das ist so schlimm. Und es geht so leicht, kurz mal auch einen Kommentar dazu zu geben. Ja, stimmt, der nervt wirklich. Es ist so schwer und auch ich muss mich immer wieder überwinden und immer wieder aufs Neue sagen, nee, ich muss einen Unterschied machen. Ich darf mein Fleisch nicht, ich habe eine Verantwortung. Und allein deswegen ist es so wichtig, dass ich Zeit mit dem Papa verbringe, damit ich irgendwie Licht sein kann. Wenn ich irgendwann anfange, genauso zu lästern und mich genauso zu verhalten, wo bin ich dann anders? Wo bin ich dann Licht? Wir haben so eine Verantwortung in unserem Umfeld. Und ja, es ist auch okay, wenn wir durch Täler gehen, wenn wir Tränen haben. Meistens ist das sogar noch mehr Zeugnis, noch mehr Licht, wenn wir danach wieder glücklich sind und fröhlich sind und strahlen. Weil die Menschen sehen, okay, der labert nicht einfach nur. Der hat auch Probleme und dem geht's auch immer schlecht. Aber der hat irgendwas, was ihm Kraft gibt. Irgendwas, was ihn erneuert und erquickt und all seine Narben heilen lässt. Wie verrückt ist das? Es ist okay, dass wir Mensch sind, aber wir haben eine Verantwortung in unserem Umfeld. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir all diese Zusammenhänge noch mehr greifen können. Dass wir, wenn das nächste Mal jemand zu uns kommt und mit blöden Argumenten kommt und blöden Fragen stellt, dass wir die Antworten haben, dass wir die Weisheit haben, dass wir, selbst wenn wir da eine Frage haben, die wir noch nicht beantworten können, dass du uns in dem Moment die Weisheit gibst, genau die richtige Antwort zu geben. Ich danke dir, Herr, dass all diese Logik in deinem Wort Gottes steckt. Ich danke dir, dass jeder Satz Sinn macht, dass alles seine Bedeutung, seine Berechtigung in deinem Wort hat. Ich danke dir für dieses lebendige, erquickende, auferbauende Wort, das du uns geschenkt hast. Ich danke dir für diesen Schatz, den du uns gegeben hast. Die zwei wertvollsten Schätze, dein Wort und Lobpreis. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir diese beiden Privilegien haben dürfen, dass wir gerüstet sind, dass wir ready sind, dass wir bereit sind, dass wir nicht sagen müssen, wir wissen nicht wie, sondern dass du uns alles gegeben hast, was wir brauchen. Jedes Werkzeug, um auf Schlangen und Skorpione zu treten. Ich danke, dass du uns alles in unsere Hände gelegt hast und dass alles so viel Sinn macht. Und allein dadurch, dass alles so viel Sinn macht in der Bibel, wissen wir, dass keine Menschen das irgendwie erfunden haben, sondern dass allein daraus schon logisch ist, dass du dahinter stecken musst. Es kann nicht anders sein, als dass du diese Menschen mit deinem Heiligen Geist erfüllt hast, um diese Worte in verschiedenen Sprachen zu schreiben. Es ist so gigantisch, was dein Wort für uns bereithält. Gib uns noch mehr Hunger, noch mehr Durst und dieses gigantische Verlangen, jede freie Minute auch nur da reinzustecken und zu wissen, wie viel es uns auferbaut, wie gut es uns tut, dass wir keinen Zwang haben, sondern dass wir dadurch so viel Mehrwert haben, wenn wir auftanken, wenn wir dein Wort lesen. Gib jedem Einzelnen so einen Hunger, so einen Durst, so eine Leidenschaft und eine Freude daran, dein Wort zu lesen. Und ich danke, dass jeder die Bibel Übersetzung entdeckt, die ihm am leichtesten fällt. Dass er nicht da sitzt und sich denkt, was steht da überhaupt? Sondern dass er die Bibelübersetzung findet, der ihn zu dir bringt, der ihn deine Worte verstehen lässt, die Schlüssel verstehen lässt. Und ich danke, dass du jedem Einzelnen in seiner stillen Zeit Offenbarungen schenkst, dass sie uns hier vorne zwar brauchen als Nahrung und als Lautsprecher, aber dass sie genauso auch selber gigantische Offenbarungen von dir erfahren können, wenn sie die Bibel aufschlagen. Weil du durch jeden Einzelnen wirken kannst, dass du in jeden Einzelnen hineinsprechen kannst und dass jeder die Bibel aufschlagen kann und genau die Worte findet, die du für ihn hast, die Worte, die er braucht. Ich danke, dass die Bibel ein ganz neuer Zugang für jeden Einzelnen wird. Und jeder, ich glaube, jeder von uns sagt, ich könnte noch mehr Zeit in der Bibel verbringen. Ich danke, dass du uns allen eine neue Leichtigkeit schenkst. Und wenn es nicht in dieser aktuellen Zeit wichtig ist, so wichtig ist, wann dann? Es ist wichtiger denn je, dass wir gegründet sind in deinem Wort. Dass wir gegründet sind in deinen Wurzeln, in deinem Wort. Lass uns es erkennen und die Ernsthaftigkeit, die Zeitnot erkennen. Lass uns die Prioritäten richtig setzen. Dass alles andere total unwichtig wird und dein Wort der Fokus sein wird, die Zeit mit dir das Wertvollste des Tages sein wird. Und ich danke dir, dass du jedem Einzelnen, der es möchte, neue Gewohnheiten schenken wirst, dass er durch wenig Aufwand total eine Routine bekommt, einfach Zeit mit dir zu verbringen. Und wenn es vor der Arbeit ist, dass du denjenigen hilfst, früher aufzustehen, mit Leichtigkeit und Energie aufzustehen und einfach Wort zu lesen. Ich danke dir, dass du jedem neue Gewohnheiten und neue, ja, Routinen schenkst, wenn er das möchte, dass er wirklich in Leichtigkeit zu deinem Wort neuen Zugang bekommt. Und ich danke dir, dass ich jetzt reinsprechen darf in jeden Einzelnen, der vielleicht lauwarm wurde oder vielleicht nimmer so den Spaß am Wort Gottes hatte. Ich danke dir, dass du da jetzt wirklich freisetzt und wieder neuen Hunger, neuen Durst reinbringst. Neues Feuer, dass du den glimmenden Docht wieder entfachst. Dass du das Feuer entfachst. Und ich danke dir, dass du ja eine neue Leidenschaft entfachst und genau die Bibelstellen den Personen gibst, die sie brauchen, um diesen Docht wieder erklimmen zu lassen. Danke, Herr. Danke von ganzem Herzen.